Der Kapitän, der da relativ gut wegging, der hatte noch einen besonderen Freund, einen deutschen Freund, den er sich noch mit zur Sicherheit an Bord genommen hat. Und das ist der komplett fiktive erste deutsche Offizier Petersen. Es gab in dem Film auch die Verkörperung des Murdoch, der also wirklich erster Offizier war, der wurde gespielt. Es gab den Charles Lightoller als zweiten Offizier. Und es gab aber noch einen ersten Offizier, einfach diesen Deutschen, diesen Petersen. Und der ist jetzt quasi eigentlich der Hauptprotagonist dieses Films. Der sagt also, Menschenskinder, wir haben keine Ferngläser, wir haben zu wenig Raketen. Das ist hier ja unverantwortlich. Und der gerät also mit Bruce Ismay immer wieder in Konflikt. Und der ist also das Gewissen auf dem Schiff. Und die anderen Offiziere, der Murdoch und der Lightoller, die halten sich, Mensch, was will sich der überhaupt aufs Deutsche, auf unserem Schiff so wichtig machen? Der soll doch hier mal sich ein bisschen nicht so groß aufspielen.
In dieser Folge von Geschichte Europas kehrt Tobias Hirschmüller zurück und erzählt wieder aus dem Bereich der Rezeptionsgeschichte. Dieses Mal geht es um die Titanic, das Sinnbild für Luxus und Tragik. Das große Schiff, das auf seiner Jungfernfahrt im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidierte und mit vielen seiner Passagiere versank. Zuerst beschreibt Tobias den Untergang und wie diese Nachrichten im seefahrtsverliebten Kaiserreich Deutschland aufgenommen wurden. Dann blicken wir auf einen speziellen Aspekt der kulturellen Verarbeitung dieser Katastrophe, nämlich die Titanic im Film. Und da gibt es eine ganz besondere Kerngeschichte, denn 1942-43, inmitten des Zweiten Weltkriegs, wurde in Deutschland ein aufwendiger Film über die Titanic gedreht. Warum dieser Film produziert wurde und dann fast nie aufgeführt wurde, hört ihr gleich. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Tobias Hirschmüller war bereits zum Thema Mythos Reichsgründung und Erinnerungsort Paulskirche bei mir, daher war also meine erste Frage: Warum er sich neben all dem auch noch mit der Titanic und ihrer Rezeption in Deutschland beschäftigt hat. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2025.
Das hat bei mir tatsächlich eine sehr lange Geschichte, und zwar in der Grundschule, in meinem Grundschulunterricht gab es Heimat- und Sachkunde, und in der zweiten Klasse hat man es in Bayern es pädagogisch für sinnvoll erachtet, wenn es ums Thema Wasser geht und man den Schülern erklärt, es gibt Dinge, die können schwimmen und es gibt Dinge, die können untergehen und manche schwimmen zeitlang und gehen dann unter, ein großes Bild von der untergehenden Titanic reinzumachen. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals meine Großmutter gefragt habe, sag mal, was ist denn das für ein Schiff? Das ist doch so schief. Und meine Großmutter, geschichtlich interessiert, hat dann gesagt, ja, das ist die Titanic, das ist ein ganz bekanntes Schiff. Und ich war damals eben 7 Jahre alt und mich hat das also unglaublich fasziniert. Meine Großmutter konnte mir dann ein paar Geschichten von diesem Schiff erzählen. Damals konnte man ja nicht so leicht ins Internet. Da schaut man dann in ein altes Kinderlexikon nach, was da über die Titanic steht. Und kurz darauf kam tatsächlich im Fernsehen ein Spielfilm von 1979, ein britischer Spielfilm, SOS Titanic, den ich dann anschauen durfte, wo ich dann länger aufbleiben durfte, dass ich das mal sehe. Und dann hat mich dieses Thema so fasziniert, dass es mich nicht mehr losgelassen hat, wollte mehr über das Ganze wissen, habe dann Bücher geschenkt bekommen. Und im Studium kam dann natürlich für mich, wie bei Reichsgründung und 1848, die Rezeptionsgeschichte als Forschungsfeld hinzu. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wie hat man denn die Titanic in Deutschland gesehen? Ich habe dann ja mehrere Filme schon gekannt und da weiß ich natürlich auch, hey, da ist ja einer während der Kriegszeit entstanden. Und es hat mich interessiert, wie hat man sich eigentlich in Deutschland mit diesem Unglück auseinandergesetzt? Warum hat es die Deutschen auch so fasziniert? Und somit war ich bei der Rezeptionsgeschichte der Titanic in Deutschland.
Und bevor wir uns diese Rezeptionsgeschichte anschauen, gehen wir deinen eigenen Erkenntnisweg nochmal nach. Und zwar dadurch, dass du uns jetzt erstmal erzählst, ganz kurz, was ist eigentlich damals mit der Titanic passiert?
Die Titanic war ein Schiff, das heute, das ist schon wieder ein Mythos quasi, das überhöht wird als großes Schiff, als besondere Leistung. Damals gab es ein Wettrennen um den Bau der größten Schiffe. Und die Titanic war eben eines dieser Schiffe, die gebaut worden sind. Konkurrenz zwischen Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland. Da ging es darum, wer hat das größte Schiff. Es ging auch eine Zeit darum, wer hat das schnellste Schiff. Die Titanic ist im Gegensatz der bisher oft behaupteten These nicht ums blaue Band nach New York gefahren, sondern die Titanic sollte sich wirtschaftlich rentieren, wie die Schwesterschiffe Olympic und Britannic auch. Man hat also relativ große Schiffe gebaut, man wollte die größten Schiffe haben und sie sollten aber relativ schnell sein, aber sie sollten sich wirtschaftlich rentieren. Dieselbe Strategie hat man in Deutschland auch verfolgt. Und deswegen hat man geschaut, dass man, wenn man schon nicht am schnellsten in New York ist, doch schnellstmöglichst in New York ist, und dadurch hat man halt leider Gottes in vielen Dingen fahrlässig gehandelt, hat Eisbergwarnungen zwar zur Kenntnis genommen, aber nur bedingt darauf reagiert. Und so kam es zu etwas, was man sich aufgrund der Größe der Schiffe und der Sicherheit der Schiffe eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts kaum noch vorstellen konnte, dass ein Schiff einen Eisberg rammt und dann in so schneller Zeit sinkt, dass also kein anderes Schiff mehr zu Hilfe eilen kann, dass ein Großteil der Passagiere dabei das Schiff verlassen muss. War damals in Großbritannien ein Gesetz, dass sich die Rettungsboote an der Schiffstonnage bemessen mussten, weil man damals ja noch in Frachtschiffe und Passagierschiffe, das hat man damals noch nicht so streng getrennt gedacht hat. Und für so eine Katastrophe war man eben nicht vorgesehen. Und dann ist es eben ein großer Verlust an Menschenleben. Und das hat halt damals die Welt erschüttert, dass sowas noch passieren konnte in der damaligen modernen Zeit.
Du hast ja gerade gesagt, die sollte ökonomisch sein, sie sollte jetzt nicht die schnellste sein, aber das kennt man zumindest aus diesem berühmten 97er-Film, das sollte ja auch alles in Style stattfinden, das sollte ja auch eine Luxusfahrt zumindest für bestimmte Leute sein.
Das Schiff war quasi eine Widerspiegelung der Gesellschaft der damaligen Zeit. Viel Platz, viel Kosten, auch viel Ressourcen hat die erste Klasse eingenommen, die kleinste Klasse. Da sollten die Unterhaltung haben, die sollten einen großen Speisesaal haben, die sollten einen Gymnastikraum haben und so weiter, wobei sich das nicht rentiert. Die hat man viel Raum investiert für diese Klasse, aber an einem Gymnastikraum verdient man ja jetzt in dem Sinn nicht. Dafür hat man bei der zweiten Klasse, die hat man dann dafür Platz gespart, da waren die Kabinen enger, dementsprechend auch bei der dritten Klasse. Das Schiff war also eine Widerspiegelung der Gesellschaft der damaligen Zeit. Die Menschen in der dritten Klasse waren meistens Leute, die nur einmal überhaupt das Geld zusammentragen konnten für eine Atlantiküberquerung, um dann in New York ein neues Leben zu beginnen. Und die obere Schicht, die hatte geschäftlich etwas zu tun oder hatte Dienstreise, machte Urlaub. Also im Gegensatz zu heutigen Kreuzfahrten ist ja die Fahrt das eigentliche Ziel der Reise. Damals wollte man wirklich noch körperlich von A nach B kommen. Und die Reise war halt das, was dazwischen stand. Wie gesagt, diese ist keine Besonderheit bei der Titanic. Das war damals auch in Deutschland so bei den Schiffen. In Deutschland die Hamburg-Amerika-Linie, die auch sehr große Schiffe gebaut hat, die auch und dann norddeutsche Leute, die auch sehr schnelle Schiffe gebaut haben. Aber man hat auch in Deutschland dann umgesattelt und hat gesagt, immer schneller, das braucht viel Kohle. Wir müssen Geld verdienen, also lieber ein größeres Schiff, das mehr transportieren kann und dann vielleicht halt ein bisschen länger braucht. Vom Luxus her war das natürlich der damaligen Zeitepoche geschuldet, dass man die Sachen besonders schön und schmuckreich ausstattet, dass man also zeigen konnte, was so ein Schiff hat, dass man ein türkisches Bad hatte und so weiter. Das waren quasi die Werbeträger. Und wie gesagt, auch, kommt leider Gottes auch drauf an, die schlicht und ergreifend, welche Nation hat den dicksten, welche Nation hat das größte Schiff? Ja? Die Deutschen hatten ein Schiff Imperator, das war von der Tonnage damals dann 1913 das größte. Zwar gab es aber ein anderes Schiff, das ein bisschen länger war, also hat man dem Ganzen noch einen Adler an Stählern vorn hingemacht, da war man ein paar Zentimeter drüber, also hatte man auch das längste Schiff, war so ein Wettrennen. Das ist aber wirklich auch was sich hauptsächlich an eine Oberschicht adressiert hat. Es gab da immer so eine Behauptung vom Dampfnationalismus, dass also das die ganze Nation ergriffen hat. Ich bin überzeugt, in den ländlichen Gegenden, sowohl Deutschlands, Großbritanniens und auch Frankreichs, hat man davon kaum etwas mitbekommen. Es gab witzigerweise Postkarten aus der damaligen Zeit, wie man den Leuten erklären wollte, wie groß sind denn die Schiffe. Bei der Titanic hat man sie halt dann von der Länge her verglichen mit dem Eiffelturm oder den Pyramiden. In Deutschland hat man dann diese Schiffe per Fotomontage auf irgendwelche großen Plätze von Städten gemacht. In Stuttgart, in München am Marienplatz hat man quasi das Schiff reinmontiert, das deutsche Schiff dann, um zu den Menschen zu zeigen, wie riesig die Schiffe sind, wie sehr man damit aber wirklich die Menschen beeindruckt hat. Weiß ich nicht, es war einfach ein Prestigeobjekt einer verschwendungssüchtigen Oberschicht.
Und dieses Wettrennen um das größte, längste, schnellste Schiff, war das was, was einfach gesellschaftlich komplett getragen wurde? Oder anders gefragt, welche Rolle spielte da der Kaiser im Matrosenanzug?
Das wurde von bestimmten gesellschaftlichen, wohlsituierten, finanziell kaufkräftigen Schichten mitgetragen. Etwas, für was sich natürlich Wilhelm II. Auch begeistert hat, gerade in Deutschland, gab es natürlich auch bei den Briten, die ja ohnehin eine Seefahrernation waren. Und das war natürlich auch etwas, was aus seiner Sicht zeigt, was Deutschland für eine Weltgeltung hat. Man unterstellt ja Wilhelm immer den starken Militarismus. Das ist nur eine Facette. Natürlich hatte er auch eine Faszination an solchen Passagierschiffen. Auch das sollte Deutschland zeigen. Mensch, was können wir Deutschen alles? Was sind wir für eine Techniknation geworden? Da spielt auch mit dazu, dass Deutschland ja in dem Sinn kaum eine große Seefahrernation war. Es gab einzelne Handlungsunternehmen, der Fugger zum Beispiel. Aber Deutschland hat nie eine große Seemacht gehabt. Wie gesagt, Brandenburg hat mal an der Westküste Afrikas mal Großfriedrichsburg eine Siedlung gehabt. Und da musste man eben als was völlig Neues anknüpfen. Und es war nicht nur die Kriegsmarine, es war auch so, dass man es als von nationaler Bedeutung gesehen hat, wenn man also eine große Handelsschifffahrt hatte. Und natürlich hat auch der Kaiser engen Kontakt mit diesen Leuten gehabt. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland ist natürlich Albert Ballin, der die HAPAG geleitet hat und der also es geschafft hat, aus dem einen Weltkonzern zu machen. Er hat den Spruch gehabt, Albert Ballin, der selber übrigens Sohn dänischer Einwanderer war, jüdischen Glaubens, mein Feld ist die Welt. Das ist jetzt nicht unbedingt nationalistisch gemeint, das sollte also auch zeigen, hey, wir Deutschen können jetzt quasi überall in der Welt mit unseren Schiffen Präsenz zeigen.
Wie und wann, das ist auch so ein bisschen die Frage nach der damaligen Medienwelt, erfuhr man denn von dem Untergang der Titanic in Deutschland und was waren so die Reaktionen und auch die Kommentare bei der Ursachensuche?
Das ist eine sehr bittere Geschichte, weil die damalige Technik ja noch nicht sehr ausgereift war. Man musste sich eben mit Funksignalen verständigen und da konnten auch manchmal Sachen durcheinander geraten. Heute konnte man ja keine Selfies machen, was übrigens heute per KI gemacht wird, dass also Leute mit irgendwelchen YouTube-Videos sich selber filmen, wie sie quasi auf einer KI-Titanic sind. Damals aber alles noch etwas aus unserer Sicht steinzeitlich. Dadurch wurden Nachrichten durcheinander gebracht. Und es war die Titanic in diesen Tagen nicht das einzige Schiff, das in Seenot geraten ist. Auch ein anderes Schiff hatte Probleme, das musste dann nach Neufundland abgeschleppt werden. Die Meldungen, die beim Nachrichtenbüro in New York eingingen, wurden deswegen verwechselt und man hat dann die Nachricht herausgegeben, dass die Titanic mit einem Eisberg zusammengestoßen sei, aber alle Passagiere sind in Sicherheit. Die Titanic wird vermutlich nach Neufundland abgeschleppt. Vielleicht kann sie die Fahrt aber auch langsam und mit eigener Kraft fortsetzen. Und das ist dann auch an die internationale Presse gegangen. Auch in Deutschland ist dann gekommen, oh, ein britischer Riesendampfer ist in der Nacht mit einem Eisberg kollidiert. Nur an wenigen Stellen hieß es, es ist nicht ganz gesichert, ob man wirklich alle Passagiere gerettet hat. Es ist auch nicht gesichert, ob die Titanic weiterhin schwimmfähig bleibt. Die Titanic ist selber von Sonntag auf Montag in der Nacht auf einen Eisberg gestoßen und gesunken. Erst ab Mittwoch war man dann im Klaren, das Schiff ist verloren und dass also Nachrichten verwechselt worden sind. Ich hatte ja selber jahrelang in Seniorenheim gearbeitet und tatsächlich habe ich im Jahr 2002 mal in einem Heim in Ingolstadt mit einer 104-jährigen Frau gesprochen, die also 1912, 14 Jahre alt war und die hat gesagt, es gibt gewisse Dinge im Leben, die vergisst man nicht und die konnte sich also erinnern, wie ihre Mutter damals 1912 am Mittwoch vom Wochenmarkt gekommen ist und hat gesagt, Kinder, stellt euch vor, was sie also auf dem Markt erzählt haben, das größte Schiff der Welt ist gerade untergegangen, die mir das also noch als Zeitzeugin praktisch erzählen konnte. In den Zeitungen war also ein großes Entsetzen über diesen ganzen Verlust. Wobei dann fast bei jeder Meldung immer noch als Zusatz gebracht worden ist, dass Deutschland in einem Monat ein noch größeres Schiff und wesentlich sichereres Schiff vom Stapel laufen lässt, eben den vorhin erwähnten Dampfer Imperator der Hapag-Linie. Die Imperator-Klasse war übrigens damals vor dem Ersten Weltkrieg dann die größten Schiffe, die man gebaut hat, die erst in den 30er Jahren dann auch wieder getoppt worden sind. Diesen Imperator und Vaterland. Das dritte konnte nicht mehr zu Ende gebaut werden, sollte Bismarck heißen, wurde dann erst nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende gebaut und müsste dann sofort als Reparationszahlung abgeliefert werden. Die Reaktionen in der Presse waren nicht hämisch. Es war aber sehr wohl eine Verurteilung der britischen Regelungen. Es waren eben, dass es in Großbritannien diese Vorschriften gab, an die man sich ja wohl offiziell gehalten hat, dass aber offensichtlich dort das Menschenleben nicht ganz berücksichtigt worden ist. Ich habe auch politische Meldungen da. Es gibt einen Sozialdemokraten, Paul Müller, der hätte gerne mal für den Reichstag kandidiert. Da ist er nicht reingekommen. Der hat in einer sozialdemokratischen Zeitschrift Die Neue Zeit geschrieben, das war in erster Linie ein kapitalistisches Verbrechen, was dort geschehen ist. Und er hat dann eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die also Kulturwelt daraus ziehen muss. Eben, hey, es muss eine Regelung geben, dass Ausgucks verstärkt besetzt sind. Es muss eine Regelung geben, mehr Passagiere. Es muss eine Regelung geben, dass Ferngläser da sind. Es muss eine Regelung geben, dass immer Funker besetzt sind. Wen das auch beschäftigt hat, ist tatsächlich den Deutschen Reichstag. Da gab es erstmal eine offizielle Erklärung des damaligen Reichstagspräsidenten, eines Freisinnigen, eines Liberalen, Johannes Kempf, der dann erstmal eine offizielle Beileidsbekundung zum Menschenverlust abgegeben hat. Es gab dann auch eine Dankesantwort der britischen Regierung und der Reichstag hat dann noch im April 1912, also kurz nach dem Untergang, über die Konsequenzen getagt. Und da wurde es dann schon wieder etwas politischer. Denn es gab zum einen Otto Arndt, der gefragt hat, wie schaut es denn um die deutschen Sicherheitsvorkehrungen aus? Und dieser Otto Arndt war jetzt aber nicht einer, der jetzt quasi grundsätzlich nur um die Sicherheit bedacht war, sondern ihm ging es auch ums nationale Interesse, dass sowas dürfe Deutschland doch nicht passieren. Der war also bei den Alldeutschen mit dabei. Also quasi, der war dann ums nationale Ansehen besorgt, dass Deutschland sowas passieren konnte. Und hingegen war man sich einig, weil auf der liberalen Seite die Technik dürfe deswegen nicht in Frage gestellt werden, weil durch die Technik, durch die Telefunken konnte die Titanic überhaupt Hilfe rufen. Es musste dann der damalige deutsche Innenminister Clemens von Delbrück hat dann eine Rede halten müssen im Reichstag, wo er gesagt hat, dass in Deutschland viele Vorschriften existieren, die die Katastrophe wie bei der Titanic gar nicht möglich gemacht hätten. Aber wir werden nochmal das Ganze überarbeiten. Man hat auch von deutscher Seite dann die Vorkehrungen nochmal nachgebessert. Es gibt dabei aber auch bis heute eine Menge Legenden, die sich halten. Man hat ja dann die Regelung eingeführt, die es in Deutschland schon gab, die aber dann international eingeführt worden ist, dass die Schotten, die das Eindringen von Wasser, wenn eine Schotte vollgelaufen ist, ein zweiter verhindern soll, dass diese dicken Wände immer bis zum maximalen Deck hochgezogen werden sollten. Und da gab es dann auch die Diskussion, ja, wenn es quasi so eine Regelung in Großbritannien gegeben hätte, wäre das auch verhindert worden, dann wäre die Titanic auch mit 5 wasserdichten Schotten noch über der Wasseroberfläche geblieben. Und das muss man aus heutiger Sicht bezweifeln, denn dann wäre so viel vom Schiff unter Wasser gewesen, dass eventuell in den Bereichen der Schotten 6 und 7 dann die Bullaugen geplatzt wären. Also die Titanic war aufgrund des hohen Schadens vermutlich zu dem Zeitpunkt, egal welche Regelung gegolten hätte, so oder so verloren gewesen.
Beim Thema Sicherheit, das war einfach für mich spannend rauszufinden bei der Recherche für diese Folge. Diese Rettungsboote, egal bei der Titanic oder wo auch immer, waren ja, das wusste ich gar nicht, dafür gedacht, die Passagiere von dem sinkenden zu einem rettenden Schiff zu fahren. Es war ja nie die Denke gewesen, oh, wir müssen alle Leute, die auf diesem Schiff sind, auch in den Rettungsbooten unterbringen können, sondern das war ein Transportmittel, kein Rettungsmittel und deswegen hatte man nicht genug für alle und die Titanic hatte anscheinend sogar mehr als es gesetzlich vorgeschrieben war. Also man war ja da sozusagen schon weiter gewesen, als man sein musste.
Das ist richtig und das hat auch dazu geführt, dass die White Star Line, es gab einen amerikanischen Untersuchungsausschuss, es gab Untersuchungen in Großbritannien und die White Star Line hatte sich rein rechtlich nichts vorzuwerfen. Die White Star Line hatte für mehr Boote gesorgt, als man es vorgeschrieben hatte. Man muss auch mal fairerweise sagen, in der damaligen Zeit waren Schiffkollisionen eher, wenn auf dem Atlantik dadurch dass Schiffe miteinander zusammengestoßen sind. Eine Eisbergkollision, sowas gab es immer mal wieder, aber das war jetzt nicht die große Häufigkeit. Ich glaube auch, eher waren Brände auf Schiffen eine größere Gefahr im 19. Jahrhundert als Eisberge. Auch ein deutsches Schiff, ein Beispiel ist die Austria, die ist 1858, weil man in New York Einwandererschiffe mit Teer ausräuchern wollte. Ob das wirklich was gebracht hat, wenn man da mit heißem Teer durchgelaufen ist, von dem Dampf ausräumen sollte, weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Fakt ist, denen muss was umgestürzt sein. Und dann ist also ein Auswandererschiff, die Austria, in Brand geraten. Da sind fast 500 Menschen bei lebendigem Leib verbrannt. Also, dass sowas passiert, war eine größere Gefahr. Und es war aus der damaligen Sicht, muss man fairerweise sagen, auch nicht vorstellbar, dass es mal nötig werden würde, überhaupt so ein Schiff komplett zu evakuieren. Und wenn, wie richtig gesagt, dann hatte man ja genügend Boote, um erstmal einen großen Teil runterzubringen vom Schiff und sie auf ein anderes Schiff zu transportieren. Also es gab zwar auch bei der Konstruktion der Titanic, gab es unterschiedliche Meinungen unter den Konstrukteuren. Und Thomas Andrews, der kommt in den meisten Titanic-Filmen eigentlich immer ganz gut weg. Der war sich sehr wohl bewusst, dass wenn was Ernstes passieren sollte, dass es dann Schwierigkeiten geben sollte. Was man sagen muss, das hat aber seine Karriere befördert, dass er das halt dann ignoriert hat. Also es gab auch Schiffskonstrukteure, die gesagt haben, ja, bei so großen Schiffen mache ich dann nicht mehr mit, dann mache ich dann Rückzieher, und Andrews hat es dann aber durchgesetzt. Aber zu seiner Verteidigung muss man sagen, man hat es kaum vorhersehen können, dass so eine große Katastrophe passiert. Und die Titanic hat quasi formal alle Vorschriften eingehalten. Es gab beim Untersuchungsausschuss natürlich die Frage, Leute, habt ihr Ferngläser gehabt? Und da hieß es, hey, es gibt keine Vorschrift, dass man Ferngläser braucht, also hatte der Ausguck keine. Ihr könnt uns das nicht vorwerfen, wir hatten keine. Da wird dann auch argumentiert, es war klare Sicht und so weiter. Also man, ja, und wenn es diese Vorschrift nicht gibt, dann konnte man denen nicht habhaft werden. Das war ja in New York, wo die Presse drüber geschrieben hat. Da gingen dann also zahlreiche Gerüchte über, teilweise auch Sachen, die dann nicht gestimmt haben, über den Umstand, der sich auch bis heute hält, der in der damaligen Zeit entstanden ist, der auch in Deutschland rezipiert worden ist, dass angeblich die Passagiere der dritten Klasse gezielt mit Waffengewalt gehindert worden wären. Es gab zwar mal Schüsse, dass man versucht hat, eine Panik zu vermeiden, aber es gibt wirklich keine Belege dafür, dass man gezielt im Schiffsrumpf Menschen ertrinken hat lassen, woraus dann, da sieht man mal, wie wenig die Menschen damals über Technik und Tiefsee wussten, es Anfragen gab, sowohl an den amerikanischen Untersuchungsausschuss, auch bei der White Star Line. Und zwar, es heißt doch, auf der Titanic seien wasserdichte Schotten. Und von diesen wasserdichten Schotten sind 5 vollgelaufen und das Schiff ist gesunken. Ob eine Möglichkeit besteht, dass im Schiffsrumpf, das war also wenige Tage nach der Katastrophe, ob im Schiffsrumpf quasi die Angehörigen in einer Luftblase dann theoretisch noch überleben können, weil die ja quasi in einer wasserdichten Schotte gefangen sind, ob es Möglichkeiten besteht, zum Schiffswrack zu kennen und eventuell da Leute zu befreien, solche Vorstellungen sind damals kommuniziert worden.
Also abgesehen davon, dass es ja dann schwierig ist, die Titanic ist ja in einem wirklich sehr tiefen Teil des Atlantiks gesunken, die liegt ja mehrere tausend Meter unter der Wasseroberfläche. Aber man hat schon damals überlegt, okay, dieser technische Fortschritt ist schiefgegangen, aber wir planen mal gleich den nächsten. Das ist ja schon auch so ein Spiegel der damaligen Zeit, wie technikaffin man ja so war in dieser frühen modernen Aufbruchsstimmung.
Man wollte sich davon auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen. Also man hat gesagt, okay, das ist passiert, man muss es besser machen. Ich sag's mal so, bei den Flugzeugen später oder bei der Raumfahrt ist es ja in dem Sinn nicht anders gewesen. Ja? Auch da hat man Rückschläge erlitten. Man hat gesagt, okay, ist unschön, wir müssen schauen, was können wir besser machen, dass das nicht mehr passiert. Aber die Sache an sich ist ja deswegen nicht grundsätzlich verkehrt. Und deswegen muss man also technisch da das Ganze halt noch verbessern und weitermachen. Und was dann natürlich bei der Passagierschifffahrt ein Bruch gebracht hat, ist eben dann der Erste Weltkrieg. Dieser Albert Ballin, der hat das als den dümmsten Krieg der Geschichte ernannt. Er war, wie gesagt, mit Wilhelm II. Befreundet. Es gab Antisemitismus im Kaiserreich. Da hat man ihm dann gesagt, das ist ja so ein Kaiserjude. Aber Wilhelm II. Hat mit ihm einen Kontakt gehalten. Als dann der Erste Weltkrieg für Deutschland verloren war, war für ihn klar, dass das jetzt auch einen massiven Verlust für an Schiffsraum bedeutet. Und das konnte Ballin nicht ertragen. Also quasi am Tag noch des Rücktritts des Kaisers, als er wusste, jetzt bricht er zusammen, hat er sich also umgebracht. Das ist, dass er sein Werk sterben sieht, das hätte er nicht ausgehalten. Die deutschen Passagierschiffe sind zum Teil während des Ersten Weltkrieges als Hilfskreuzer eingesetzt worden. Ein Beispiel ist die Kaiser Wilhelm der Große, die dann versenkt worden ist. Liegt auch noch heute irgendwo vor der Küste Afrikas, unter wenige Meter unter der Wasseroberfläche. Ein Teil der Schiffe konnte ohnehin Amerika nicht mehr verlassen und ist beschlagnahmt worden als Truppentransporter gegen Deutschland. Und ein Großteil der Schiffe musste dann eben abgeliefert werden nach dem Ersten Weltkrieg an die Siegermächte. Zum Beispiel eines von Balins Schiffen musste als Entschädigung für die Versenkung der Lusitania an Großbritannien abgegeben werden. Ein Schiff hat Frankreich erhalten und quasi Deutschland musste dann nach dem Ersten Weltkrieg das Ganze erst wieder neu aufbauen. Es hat aber durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Weltwirtschaftskrise gedauert. Die Schifffahrt hat sich nie mehr so ganz richtig erholt. Es gab zwar bei Briten als Seenation, die natürlich dann noch größere Schiffe wie die Queen Mary gebaut haben. Und die Schiffe waren dann weiterhin als Symbol von einem Seemachtgeltung, aber gleichzeitig auch schon ein bisschen ein Traum an eine vergangene Zeit. Was bei der Titanic übrigens noch interessant ist, was begünstigte das Entstehen eines Mythos? Und das ist eine Gemeinsamkeit, die hat die Titanic vielleicht sogar mit Ludwig II. Gemeinsam. An Leute, die lange da sind, kann man sich witzigerweise nicht immer erinnern, aber wenn was jung stirbt, was durch eine Katastrophe stirbt, das bleibt in Erinnerung. In Großbritannien ist 1914 ein Schiff in Dienst gestellt worden, die war fast baugleich wie die Titanic von der Konkurrenzlinie der Cunard Line, das ist die Aquitania. Und die Aquitania war 36 Jahre im Dienst für die Briten. Kaum Zwischenfälle, hatte auch 4 Schornsteine, hat 2 Weltkriege überstanden, die kennt heute keiner mehr. Aber die Titanic, die nur eine Fahrt nicht mal richtig hingekriegt hat, weil es eine Katastrophe war, auf sowas wird ein Mythos. Das ist interessant, dass es bei Schiffen oder bei Gegenständen und Objekten ähnliche tektonische Voraussetzungen gibt, die die Entstehung eines Mythos begünstigt.
Quasi der Club 27 der Rockmusik, nur jetzt eben mit Schiffen.
Genau, die Titanic ist die Marilyn Monroe der Schiffe.
Ich habe nebenbei mal gerade geschaut, also diese 3 großen deutschen Schiffe, die da kurz vor Stapellauf waren, das war die Imperator-Klasse und das war ja dann auch, ich habe geschaut, kurz nach dem Titanic-Unglück sind die vom Stapel gelaufen, also binnen von 2 Jahren. Hatte man da überhaupt noch Zeit, diese diskutierten Sicherheitsveränderungen, die du eben angesprochen hast, noch umzusetzen? Also hat man da wirklich konkrete Rückschlüsse aus dem gezogen, was der Titanic passiert war?
Technisch gesehen musste man das insofern nicht, weil die Schotten sowieso mehr Sicherheitsvorkehrungen hatten oder stärker und höher waren als bei den britischen Schiffen und weil ohnehin in der Planung mehr Rettungsboote vorgesehen waren. Was man dann gemacht hat, ist, dass man eben Vorschriften, die aber sowieso informell schon eingehalten worden sind, erweitert hat, dass eben die Ausküche mehr Besetzung haben mussten, dass man, was man dann auch international beschlossen hat, dass man Raketen nur einsetzt im Notfall. Es gibt ja die alte Geschichte, dass eben ein Schiff California die Titanic wohl gesehen hat und die hat Raketen aufsteigen sollen, konnte das aber nicht verorten, hat nicht reagiert. Gut, die California hatte in der Nacht auch die Maschinen ausgeschalten. Bis die Maschinen wieder anbekommen hätte und zur Titanic hingefahren wäre, obwohl sie nicht weit weg war, wäre die Titanic auch schon wieder untergegangen gewesen. Also es gab eine Menge Vorschriften, die schon einfach da waren. Und das Zweite ist, dass man sich international stärker vernetzt hat. Also am Bau selber hat man weniger geändert. Hingegen die Briten, das war natürlich auch kostspielig, die Briten mussten dann bei der Olympik mehr Rettungsboote und so weiter drauf machen. Dadurch wurden die Schiffe auch schwerer. Das war also eine finanziell große Belastung. Die White Star Line hat sich von dem Ganzen nie mehr erholt. Also sprich, gewisse Dinge waren einfach schon da. Die technische Ausstattung des Schiffes musste man kaum ändern. Man hat einfach nur die Logistik, Wachpersonal und so weiter, da hat man mehr offizielle Vorschriften erlassen, die aber auf deutschen Schiffen, ohne dass die Vorschrift da war, vom Gestart her, ohnehin schon befolgt worden sind. Und natürlich war das der Imperator, es war ein männliches Schiff, das hat man festgelegt, das ist der Imperator. Als der Imperator nur 4 Wochen nach dem Untergang der Titanic vom Stapel gelaufen und das war natürlich ein hohes nationales Ereignis, wo man auf diese bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in der Presse, aber da wirklich über alle Parteien hinweg verwiesen hat, hey, das ist was Sicheres, sowas könnte diesem Schiff gar nicht passieren, wie das, was mit der Titanic passiert ist.
Wir konzentrieren uns jetzt noch weiter auf einen speziellen Aspekt der Rezeptionsgeschichte, nämlich der filmischen Verarbeitung des Titanic-Unglücks und da auch als erste Überraschung, der erste Film über den Untergang der Titanic erscheint 2 Monate nach dem Untergang der Titanic. Erzähl uns mal was von diesem Film.
Der Film ist tatsächlich erst aufgetaucht, viele Jahre nachdem er gedreht worden ist, nach 86 Jahren. Wie das genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall im Rahmen dieses Hypes um den James Cameron-Film hat ein privater Besitzer diesen Film rausgekramt. Und wie es oft ist bei frühen Filmen, wissen wir über die Entstehung und die Motive kaum etwas, weil die Archive fehlen. Wir wissen, dass es einen 24-jährigen Regisseur gab aus Österreich-Ungarn, aus einer Stadt, die übrigens heute zu Rumänien gehört. Und dieser Regisseur, der den Künstlernamen hat, Mime Misu, der hat wohl ein persönliches Interesse daran gehabt, diese Katastrophe zu verfilmen. Es gibt aber über ihn, er hat auch nicht mehr viele andere Filme gedreht, über sein persönliches Leben wirklich kaum Informationen. Man hat von den Schauspielern hat man noch ein paar mehr Informationen, dass der den Kapitän gespielt hat, dass der in anderen Rollen noch zu sehen war, die Leute haben aber alle dann, als der Tonfilm kam, sind die aus dem Schauspielergeschäft ausgestiegen. Was wir wissen, ist anhand von Zeitungsberichten und den wenigen Materialien, die man in den Archiven hat, dass man ein mehrere Meter langes Modell gebaut hat, dass man damit bei Königs Wusterhausen in einem See da die Aufnahmen des Modells gedreht hat, als das Modell untergeht, die Außenaufnahmen zum Teil auch in Cuxhaven entstanden sind. Und man hat etwas gemacht, was damals als sinnvoll erschien und was übrigens dann bis in die 70er Jahre bei Titanic-Filmen üblich war, weil man eine Kulisse nachzubauen, das wäre relativ teuer gewesen. Also hat man einfach auf einem realen Schiff der Kaiserin Auguste Victoria gedreht. Und wie wenig Informationen über den Film da sind, sieht man nämlich, dass dann schon in den üblichen Darstellungen mit dem Film die falschen Informationen sind, weil man glaubt nämlich, man beschreibt nämlich dann, dass die Kaiserin Auguste Victoria immer zu sehen ist auf diesem ganzen Film. Wenn man aber genau hinschaut, wenn man sich mit dem Schiffen auskennt, dann muss man wirklich die ganzen Deckaufbauten wissen, sieht man ja, das Einschiffen und das Drehen auf den Decks ist tatsächlich auf dem Schiff gedreht worden. Aber immer wenn man das Schiff im Ganzen sieht, wenn es also ausläuft, dann sieht man ein Schiff aus der sogenannten Kaiserklasse. Durch die Schwarz-Weiß-Ausnahmen ist es jetzt schwer zu differenzieren, welches es war. Ich vermute, es ist die Kronprinzessin Sizilie. Das war nämlich in der Zeit auch ein Vierschornsteindampfer, den man also ungefähr so aussehen lassen konnte wie die Titanic. Was mir dabei auch aufgefallen ist, dass die üblichen Fehlannahmen schon damals gezeigt worden sind, und zwar, wenn die Titanic den Eisberg rammt, dann schüttelt es das ganze Schiff. Da hatte man tatsächlich schon im Studio so Wände nachgebaut, die man wackeln lassen konnte, dass es also schräger geworden ist. Und das ist nämlich interessant, der Mythos hält sich bis heute, das sieht man in vielen Titanic-Filmen, dass also Leute da sitzen und es rumst durch das ganze Schiff. Es gibt Berichte von Überlebenden und auch von Offizieren, von Passagieren, diesen Rums haben nur wenige tatsächlich bemerkt. Es gibt die Erinnerungen eines Mathematiklehrers, die sind dann im Rahmen auch dieses Hypes um den Cameron Titanic-Film erstmals auf Deutsch erschienen, der also gesagt hat, dieses Schiff hat die ganze Zeit gedröhnt und er hat sich an diesem Abend hingelegt und hat noch gelesen. Und es dröhnt dieses Stück, man hört tagelang nur das Dröhnen dieser Maschinen und plötzlich ist es still. Und da hat er dann gemerkt, etwas stimmt nicht bei dem Ganzen. Und der ist dann also, im Schlafanzug, hat er sich noch einen Morgelmantel drüber, ist mit Schlappen hoch und hat dann ein paar Leute gefragt, habt ihr was gesehen, die ihm dann erzählt haben, ja, da ist ein Eisberg da gewesen, aber sie wissen nicht, vermutlich haben wir ihn gerammt, okay. Und dann ging er, ja, dann vielleicht war doch nichts, aber das Schiff steht auf jeden Fall. Ich gehe jetzt wieder in meine Kabine und dann geht er wieder die Treppe runter und dann merkt er, muss er sich nach vorne beugen. Und da war mal der Mathematiklehrer, hat auf die Uhr geschaut, okay, das war jetzt vor 20 Minuten, wenn sich das Schiff jetzt schon so nach vorne beugt, dann wird es heute brenzlig. Also wurde stark inszeniert. Wie der Film rezipiert worden ist, auch da wissen wir, weil kaum Zahlen von Kinobesuchern aufgeschrieben worden sind und sich nur wenige Leute das Kino leisten konnten, wissen wir relativ wenig. Man geht davon aus, dass dieser Film damals nicht beachtet worden ist und wer konnte sich damals auch schon ein Kino leisten. Allerdings war es für die damaligen Verhältnisse technisch gesehen, für das, was ein 24-Jähriger da auf die Beine gestellt hat, war es einfach das, was auch von dem, auch vom Schnitt her, von der Aufwendigkeit her, der Film dauert eine Dreiviertelstunde, muss man sagen, okay, das konnte international mithalten.
Zur Rezension gab es damals auch nicht sowas wie Filmrezensionen in Zeitungen?
Es gab kaum Filmrezensionen in Zeitungen, wo halt, wenn dann verwiesen worden ist, dass dieser Film gedreht worden ist, auf die Katastrophe, die jetzt eben passiert ist. Aber eine Filmkritik in dem Sinn, die gab es zwar, aber da ist sehr wenig über diesen Film interessanterweise bekannt. Und es ist auch schwer zu sagen, wo er außerhalb von Berlin überhaupt groß gezeigt worden ist. Dafür, das wäre, wie gesagt, es gibt Auseinandersetzungen, Forschungen zu dem Film, die aber relativ schlecht sind, weil auch viele Sachen verwechselt werden in diesen Filmen. Das sind halt keine Historiker. Ich behaupte, bei manchen Leuten, die haben sich einfach nur einen Film auf YouTube angeschaut, wo man den heute mittlerweile anschauen kann, und haben daraus eine Arbeit geschrieben. Aber so eine qualifizierte Auseinandersetzung, wo man mal wirklich schauen müsste, wie gibt es überhaupt Quellen in der hohen Gesellschaft, wie hat man das rezipiert, weiß man wenig. Übrigens, was mir nur noch einfällt, wer auch den Untergang der Titanic wahrgenommen hat, war kein geringerer als Theodor Heuss. Theodor Heuss war 1912 Journalist. Und der hat in der Neckar-Zeitung einen Artikel über den Untergang der Titanic geschrieben. Und der hat das sehr wohl als Mahnung an die Menschheit, dass man nicht vermessen sein soll, verstanden. Wo die Titanic, weil mir das noch einfällt, auch relevant war, war in Teilen für die Kirchen. Ich habe eine Predigt eines Pfarrers von 1912, die hat den Titel, die ist in Frankfurt gehalten worden, wo war bei der Titanic der liebe Gott? Also es gab von Seiten der Kirche die Sorge, dass Mensch, oder offensichtlich ist man an den Pfarrer herangetreten, kann es überhaupt einen Gott geben, wenn sowas zugelassen wird. Das sind ja unschuldige Menschen. Und da musste also, ein Pfarrer hat sich bemüßigt gefühlt, darauf zu reagieren und hat also gesagt, dass das versucht zu trennen, dass Gott so nicht eingreift und dass der Mensch einen freien Willen hat und dass natürlich die Kulturwelt erschüttert vor dem Ganzen steht und dass man natürlich sich fragen muss, wie man mit der Welt anders umgeht, aber hat versucht quasi den Glauben an Gott aus der Sache zu retten. Ja?
Dann können wir jetzt zu dem Punkt kommen, den du mir schon vor einiger Zeit gesagt hast. Und das war wirklich ein Pitch, wo ich sofort wusste, da müssen wir eine Folge draus machen. Da hast du mich einfach gesagt, wusstest du, dass die Nazis einen Film über die Titanic gedreht haben? Und ich muss einfach sagen, nein. Und warum drehen die Nazis einen Film über die Titanic?
Ich habe ja mal für meine Magisterarbeit mir die Mühe machen müssen und den Völkischen Beobachter durchschauen müssen. Und schon 1930 gibt es einen Artikel im Völkischen Beobachter, wo also stark antibritische Tendenzen sind, wo also behauptet wird, wo die alte These aufgegriffen wird, die ich schon erwähnt habe, dass die Zwischendeckpassagiere nicht nach oben gelassen worden sind, wo behauptet worden ist, auf der Titanic sind 75 Menschen erschossen worden, arme Menschen, die also in die Rettungsboote gewollt hätten. Das sei also alles historisch belegt und das sei also quasi ein besonders britisches Verbrechen. Als dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat Goebbels, der ja ein Filmminister ist, die Filmindustrie beauftragt, es wäre jetzt besonders gut, wenn man also stark antibritische Filme drehen würde. Man hatte ja sich in den 30er Jahren damit auseinandergesetzt, ein paar Filme zu drehen, wo Russland nicht so gut wegkommt. Und jetzt sollte man also, weil mit Russland war man ja, mit der Sowjetunion war man noch nicht im Krieg, also man braucht jetzt antibritische. Und dann hat man also überlegt, gibt es historische Themen, die man Goebbels vorgeschlagen hat. Und da war zum Beispiel Wilhelm Bauer, das ist der sogenannte deutsche U-Boot-Baukonstrukteur, in den hat man einen Propaganda Film gedreht. Man hat über den Karl Peters rangenommen, man hat den Ohm Krüger rangenommen und dann kam man auch, weil man da so ein Manuskript hatte, kam auch Helmut Zellbin, der spätere Produzent und Regisseur, auf die Idee, man könnte doch auch den Titanic-Stoff verfilmen. Und aus dem Tagebuch von Goebbels ist zu entnehmen, dass er das schon nicht schlecht fand, aber im Vergleich zu den anderen Projekten war er von dem nie so recht begeistert. Man hat ihm dann ein Konzept vorgelegt, das er immer wieder stark überarbeiten hat lassen. Man musste die Geschichte stark verändern. Es gab dann im Nationalsozialismus zahlreiche Filmzeitschriften, wie zum Beispiel der Deutsche Film oder die Filmwoche. Da hat man das dann also angekündigt und hat begründet, warum muss Deutschland einen Titanic-Film drehen? Und zwar, bisher gäbe es viele britische Filme und diese britischen Filme erzählen nur die britische Sicht und die sei voreingenommen. Die Deutschen hätten doch eine wesentlich nüchternere Sicht und nur Deutschland könne also diesen Titanic-Stoff verfilmen. Man hat dann auf, wie gesagt, die Tricks zurückgegriffen, die man damals eben gemacht hat. Man hat auf einem real existierenden Schiff gedreht, der Cap Arcona, als Filmkulisse. Man hat auch wieder ein Modell nachgebaut, diesmal über 6 Meter, das man dann auch wieder bei Fürstenwalde südöstlich von Berlin in einem See untergehen hat lassen. Und man hat damit in den ganzen Film sehr, sehr viel Geld gesteckt. Wen man natürlich da als bösen britischen Imperialisten heranziehen konnte, war die Person, die tatsächlich auch schon vom Zeitgeschehen her in Verruf geraten ist. Das war eben Bruce Ismay, von dem man eben wusste, dass er wohl dem Kapitän gesagt hat, er soll auf keinen Fall langsamer fahren, man soll mit höchstmöglicher Geschwindigkeit fahren. Und das ist also ein ganz, ganz böser britischer Imperialist, den man da rangezogen hat, verkörpert durch Ernst Fritz Fürbinger, einen damals recht populären Schauspieler. Und der also Otto Wernicke, der meistens eher die bodenständigen Rollen gespielt hat, der den Captain Smith quasi darstellt, der den also zum Schnellfahren gedrängt hat. Jetzt brauchte man aber da noch ein paar besondere Schmankerl quasi rein. Also hat man die anderen britischen Kapitalisten, das erkennt man vielleicht heute nicht mehr, man hat denen Attitüden gegeben und Benehmen, dass die also die berühmte Gruppe von Männern, die auch im Cameron-Film vorkommt, die also Karten spielt bis zum Schluss, denen hat man einen gewissen jüdisches Aussehen verliehen. Und man hat der Kapitän, der da relativ gut wegging, der hatte noch einen besonderen Freund, einen deutschen Freund, den er sich noch mit zur Sicherheit an Bord genommen hat. Und das ist der komplett fiktive erste deutsche Offizier Petersen. Es gab in dem Film auch die Verkörperung des Murdoch, der also wirklich erster Offizier war, der wurde gespielt. Es gab den Charles Lightoller als zweiten Offizier. Und es gab aber noch einen ersten Offizier, einfach diesen Deutschen, diesen Petersen. Und der ist jetzt quasi eigentlich der Hauptprotagonist dieses Films. Der sagt also, Menschenskinder, wir haben keine Ferngläser, wir haben zu wenig Raketen. Das ist hier ja unverantwortlich und der gerät also mit Bruce Ismay immer wieder in Konflikt. Und der ist also das Gewissen auf dem Schiff. Und die anderen Offiziere, der Murdoch und der Lightoller, die halten sich, Mensch, was will sich der überhaupt aufs Deutsche, auf unserem Schiff so wichtig machen? Der soll doch hier mal sich ein bisschen nicht so groß aufspielen. Und dann kommt es also vorschriftsmäßig zur Kollision und die ersten Offiziere sagen, ach Gott, da sind wir ja vorbeigeschrammt, da kann nichts passieren. Und natürlich ist der deutsche Offizier, Leute, wir sind nicht vorbeigeschrammt, wir müssen da nach dem Rechten sehen. Und dann kommt also raus, ja, das Schiff ist verloren. Und dann wird es nämlich spannend, dieser fiktive deutsche Offizier trifft auf diesem Schiff eine frühere Freundin von sich wieder, die Sigrid, auch bezeichnet, dass mir der Name Siegfried gibt, gespielt von Sibylle Schmitz, einer damals populären Schauspielerin, die im Gegensatz zu den meisten blonden Schauspielern der Nazis, wie so Christina Söderbaum, die mal als Reichswasserleiche verunglimpft hat, eben brünett war. Und diese frühere Freundin, diese Sigrid, die lernt er also da wieder kennen und die ist also unglaublich arrogant, hat mittlerweile einen finanziellen Aufstieg gehabt und er versucht noch, bevor die Titanic gegen den Eisberg rannt, an sie zu appellieren. Sie sind doch aufgrund ihrer finanziellen Mittel mit Präsident Ismay gut befreundet. Ich bitte dich, du bist jemand, auf die er hört. Du musst ihm erklären, dass wir nicht so schnell fahren dürfen. Das ist zu risikoreich. Und sie dann sagt, mein Gott, das sind alles Sachen, um die ich mich so schwer kümmern kann. Und sie gehen dann im Streit auseinander. Was macht diese Sigrid aber? Sie geht dann doch zu Ismay und sagt, wie schaut es denn um die Sicherheit des Schiffes aus, wenn wir in ein Eisfeld geraten? Und Ismay, also Fürbinger, wiegelt also ab und sagt, hey, alles in Ordnung, da passiert nichts. Und sind Sie sich sicher? Machen Sie sich darüber keinen Kopf. Und dann erfährt diese Sigrid, dass sie ihr Vermögen verloren hat und dass sie komplett arm ist. So, dann stoßt eben die Titanic gegen einen Eisberg. Und eigentlich soll man die Passagiere nicht die Wahrheit sagen. Wie sagt der Smith? Belügen Sie die Menschen, solange es geht, um eine Panik zu vermeiden. Und Petersen sagt dann auch eben seiner Freundin, ja, Sicherheitsvorkehrung. Und sie kennt ihn eben und schaut ihn an, ist was passiert? Sag mir die Wahrheit. Und er sagt, ja, dir sage ich die Wahrheit. Wir sind mit einem Eisberg zusammengestoßen, die Titanic sinkt. Und in 2 Stunden sind 2000 Menschen tot. Und du hättest es verhindern können, wenn du mit Ismay gesprochen hättest. Und jetzt will ich nicht mehr mit dir reden. Und dann sagt sie, jetzt hör mir mal zu. Ich habe erstens mit Ismay gesprochen und zweitens, ich habe mein ganzes Vermögen verloren. Ich bin genauso arm wie du. Ich habe alles versucht zu verändern. Ich habe getan, was du gesagt hast. Und in dem Moment nimmt er sie in den Arm. Sigrid, ich habe mich ja in dir getäuscht. Und er bringt sie zu einem Boot und dann ist es kalt draußen. Natürlich ist deutscher Gentleman. Dann leiht er ihr seinen Mantel, seinen Erstoffiziersmantel. Und sie geht aber dann nicht in ein Rettungsboot, nimmt den Offiziersmantel und unterstützt die Besatzung dabei, die Passagiere ins Boot zu bringen. Und er schaut dann hin, noch zu ihr und denkt sich so nach dem Motto, was für eine Frau. Und das ist entscheidend. Was sieht man dann? Eine Frau in Uniform, die in Krisenzeiten anpackt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es dann schon 1942, 43 ist, ist das natürlich eine Botschaft an das Kinopublikum. Eine Frau in einer Uniform teil, die Menschen hilft. Petersen will sich selber nicht retten, will mit dem Schiff untergehen, rettet aber dann noch ein Kind. Und weil er das Kind aus dem Schiff rettet, muss er dann quasi in die Fluten springen. Und dann wird er sogar noch von seiner Sigrid mit an dem Bord, also das Rettungsboot gebracht. Und er überlebt doch. Und dann geht das Schiff unter. Und dieser Film wurde danach in den deutschen Medien, der war zunächst durch die Briten verboten und wurde dann irgendwann ab den 60er, 70er Jahren in den dritten Programmen gezeigt. Und seit einigen Jahren sendet man auch die komplette Fassung, weil lange Zeit eine geschnittene Fassung gezeigt worden ist. In dem Film kommt nämlich etwas vor, was in kaum einem Titanic-Film vorkommt. Und zwar, der Film endet, nachdem die Titanic gesunken ist, noch mit einer rund 2,5-minütigen Szene vor Gericht. Und zwar wollte er einen Platz in einem Boot und der Kapitän hat zu ihm gesagt, hören Sie, wir haben nur mehr Platz für Frauen und Kinder. Und Petersen sagt, ich sorge dafür, dass Sie einen Platz im Boot bekommen. Und Ismer schaut ihn an. Ja, damit sie sich nämlich vor dem Seegericht dafür verantworten können. Und diese Seegerichtsszene kommt am Schluss des Films. Und da ist dann Sigrid und dieser fiktive deutsche Kapitän, die offensichtlich mittlerweile geheiratet haben, sitzen vor Gericht. Und dann kommt also die Stellungnahme des Richters. Mehr sieht man nicht. Und da heißt es dann, ja, die Aussagen des Zeugen Petersen wurden zwar berücksichtigt, aber auf Schiffen trägt allein der Kapitän die Verantwortung. Der kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht mehr den Lebenden weilt. Präsident Ismer wird freigesprochen. Und dann kommt der Abspann und der Tod von 1500 Menschen blieb ungesühnt. Eine ewige Anklage an Englands Gewinnsucht. Und das ist etwas, was man offensichtlich in den Jahrzehnten nach dem Krieg nicht mehr gezeigt hat, mittlerweile aber wieder in dem dritten Programm relativ unkommentiert zu sehen ist. Und der Film ist auch mittlerweile auf DVD erhältlich, unter der Reihe die großen deutschen Filmklassiker. Jetzt bin ich aber etwas vorgesprungen, und zwar, was passiert mit dem Film? Goebbels ist mit dem Film nicht sehr zufrieden, da er einerseits dramatisch vom Untergang her zwar gut ist, aber das ist dann schon 1942, als Russland nicht so ganz besiegt werden kann und es absehbar ist, es wird auch noch dauern, will er den Film eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zeigen. Es kommt dann dazu, dass der Regisseur Helmut Zelpin von einem Freund, mit dem er den Film zusammen gemacht wird, denunziert wird, dass er sich also geäußert hat darüber, dass die Kriegslage schwierig ist. Und er kommt dann unter ungeklärten Umständen in der Gestapo-Haft um. Er hat sich mit seinen Hosenträgern erhängt, heißt es. Ob die Gestapo ihn gedrosselt hat oder ihn erpresst hat und dabei umgekommen ist, das weiß man bis heute nicht. Fakt ist, der Film wird während des Dritten Reiches in der Reichswald nie gezeigt. Man zeigt ihn dann im besetzten Paris mal, da macht man so Tests, das war auch üblich, wie kommt er da? Und dann denkt sie, nee, den lassen wir mal. Warum wollten die Briten nun aus besonderen Gründen, dass dieser Film nicht gezeigt wird und haben das auch zunächst durchgesetzt? Erstens mal, weil er natürlich eine grundsätzlich antibritische Stoßrichtung hatte und zweitens, weil der Film auf einem KDF-Schiff, der Kraft der Freude-Schiff, der Kap Arkona gedreht worden ist. Und dieses Schiff ist in den letzten Kriegstagen oder Wochen als KZ umfunktioniert worden, weil man in den Todesmärschen die Leute kaum mehr irgendwo unterbringen konnte, hat man die Leute auf diesen Dampfer und hat dieses Schiff dann in der Ostsee aufs offene Meer geschleppt. Und es ist das passiert, was man gewollt hat. Das Schiff ist von britischen Bombern versenkt worden. Und da konnte man quasi das als britisches Kriegsverbrechen deuten, noch durch den Eis. Aber wir reden ja wirklich von den letzten Kriegstagen. Deswegen wollten die Briten nicht, dass dieser Film verwendet wird. Womit sie keine Probleme hatten, war 15, 16 Jahre später, hat man dann in Britannien einen Film gedreht, Die letzte Nacht der Titanic, der übrigens sehr stark eine Hommage an die Offiziere der Titanic war, vor allem an den ersten Offizier Charles Lightoller, der von einem Kenneth Moore verkörpert worden ist, der in ungefähr 85% seiner Rollen irgendwie den ehrlichen britischen Offizier gespielt hat. Und die tricktechnischen Aufnahmen, wie das Schiff sinkt, die Außenaufnahmen von dem Modell, die fand man so gut, das hat man dann verwenden können. Und irgendwann hat man natürlich dann die Filmzensur zurückgenommen, aber dann eben in der geschnittenen Version. Mittlerweile kann man ihn wieder offen zeigen. Was für mich interessant ist, was passiert dann auch mit den Schauspielern? Der Fritz Ernst Fürbinger, und da sieht man mal, was Schauspieler nebenher geben, der den bösen britischen Kapitalisten Ismer gespielt hat, kann dann 1945 in einem Stauffenberg-Film einen deutschen Offizier gegen Hitler spielen. Die Sibylle Schmitz, die Sigrid gespielt hat, die dann in dieser Krisennot geholfen hat und Ismer versucht hat, davon abzuhalten, Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Die spielt 1949 in einem deutschen Film, die heißt Die letzte Nacht, in einem deutschen Film eine französische Widerstandskämpferin. Da sieht man also, was Filmleben hergeben. Und dieser Filbinger hat dann sogar in den Ludwig-Thoma-Filmen der 60er Jahren mit Hansi Kraus ein Oberlehrer gespielt, wo er den preußischen Militarismus parodiert. Altersrollen hat er dann noch bei Derrick gehabt. Das ist für mich faszinierend, was Schauspielerbiografien, was man da für ein Filmleben durchlaufen kann.
Du hast eben gesagt, dieser Film und auch andere Filme wurden dann in dritten Programmen gezeigt. Das ist ja dann die westdeutsche Perspektive. Hat man sich in der DDR auch Titanic-Filme angeschaut?
Die Rezeption in der DDR ist geringer, aber die Filme wurden von der Sowjetunion grundsätzlich beschlagnahmt, wurden gesichtet und wurden dann teilweise sogar in der Sowjetunion gezeigt, wie Karl Peters oder Ohm Krüger, weil sie hatten eine antibritische Stoßrichtung. Es war nicht sonderlich präsenter Film, aber man hat ihn auch in der DDR gezeigt. Man hatte damit kein Problem, den Film dort aufzugreifen, weil, wie gesagt, Hauptsache es war gegen den Westen gerichtet und alles andere, da war man eben sehr affin, alles andere konnte man gerne ausblenden. Ich finde es eher faszinierend, das möchte ich gerne noch erzählen, dass diese Untersuchung danach in Westdeutschland 1984 nochmal zu einem fast zweistündigen Fernsehspiel geführt hat. Und das ist nämlich etwas, was mir kaum bekannt ist, dass das im amerikanischen oder im angelsächsischen Raum der Fall war, dass man sich die Mühe macht, einen Film zu drehen, nur über den amerikanischen Untersuchungsausschuss, den es noch im April 1912, noch in der Woche, in der die Titanic untergegangen ist, hat man den ins Leben gerufen. Die Schauspieler, die dort gespielt haben, waren jetzt nicht unbedingt sehr bekannte Schauspieler. Hans Korte, ich glaube, der die Hauptrolle spielt, der den amerikanischen Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses spielt, ist, glaube ich, nur eher in Derrick, Tatort und der Kommissar Nebenrollen bekannt. Ich glaube, die größte Rolle, die er mal hatte, war mit Götz George in einem deutschen Leben, als er den Heinrich Himmler spielt. Sein Beisitzer ist vielleicht noch eher bekannt, der die Sache aufarbeiten will mit der Titanic. Das ist Dirk Galuba, der heute noch in einer Nachmittagsserie zu sehen ist. Arthur Baus, der sogenannte Sheriff, der für die beiden ermittelt hat, ist auch eher ein Krimi-Nebendarsteller. Interessant ist, dass all diese drei Leute eigentlich meistens in den Krimis eher die Bösewichte spielen. Die drei spielen da die Guten. Ihnen gegenüber steht der Offizier Charles Lightoller, der in der britischen Rezeption so gut wegkam und in vielen britischen Filmen sehr gut wegkam, der erst in der Cameron-Version eher als ein bisschen unsicherer, wankelmütiger dargestellt wird. Dieser Charles Lightoller wird gespielt von Sigmar Solbach, ich glaube dem, der meistens die besseren Rollen, also die Sympathierollen gespielt hat, der aber auch kein größerer Schauspieler ist. Ich glaube, die bekannteste Rolle ist der Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. Und das ist das Spannende an diesem Fernsehspiel, sind zum einen die Verteilung der Rollen, die ich gerade gesagt habe, wer wen gut böse spielt. Das zweite ist, dass die Offiziere der Titanic, die ja oft in Filmen der korrektes Handeln dargestellt wird, dass die alle eher als Leute dargestellt werden, ihre eigene Haut retten und vertuschen. Das ist übrigens auch eine der wesentlichen Sachen. Die Titanic ist ja beim Untergang auseinandergebrochen. Da gab es ja auch, hey, das darf nicht rauskommen, weil wenn auch noch rauskommt, dass das Schiff, obwohl das Leute ausgesagt haben, dass das Schiff durch einen Eisberg sinkt und dann beim Sinken quasi noch auseinanderfällt, dann ist ja die britische Schifffahrt noch mehr desavouiert. Und diese fast schon korrupte Rolle, das kommt da ganz gut rüber. Und es ist halt doch eine deutsche Produktion. Und deswegen lässt man dem Vorsitzenden, eben von Hans Korte gespielt, den lässt man durch eine Frau besuchen, eine Frau Schneider. Und eine ältere Frau, und die kommt also weinend auf ihn zu und möchte mit ihm sprechen. Da sagt er, Schneider? Das ist doch ein deutscher Name. Und sie sagt, ja, wir sind vor 40 Jahren aus Deutschland hergekommen. Wir haben uns hier eine Existenz aufgebaut. Und mein Mann wollte mit unserem Sohn, unserer Schwiegertochter und meinen Enkelkindern, der wollte denen Deutschland zeigen. Der wollte denen die alte Heimat zeigen und jetzt ist niemand mehr zurückgekommen. Sie müssen mir doch helfen, das kann doch nicht ungesühnt bleiben. Und das ist interessant, in einer deutschen Version lässt man also eine fiktive Deutsche diesen Richter bitten, dass er doch quasi weiter für die gute Sache kämpft. Da war man überlegen, weil zu viele Leute ihm gegengearbeitet haben, ob er hinschmeißt. Und diese deutsche Frau Schneider überzeugt ihn dann, man muss diesen Prozess zu Ende führen. er interviewt dann auch Zwischendeckpassagiere, was fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch ist, weil er hat es mit dem deutsch-israelischen Schauspieler Tobi Kleiner zu tun, der in Münchner Geschichten und beim Pumuckl mitgespielt hat. Und diesen Zwischendeckpassagier befragt er nun, sind die Menschen daran gehindert worden, aus der dritten Klasse nach oben zu kommen. Und der kann seinen angehauchten bayerischen Dialekt kaum verbergen. Und dieser Drittklasspassagier spricht also dann leicht bayerisch und erklärt ihm, die sind nicht daran gehindert worden, die sind teilweise einfach, haben sie nicht verstanden, was los ist. Die haben sich nicht in die oberen Klassen gehen trauen, weil sie nie gewohnt sind, in solche Räumlichkeiten überhaupt gehen zu dürfen, weil es ja die Vorschriften gab. Aber sie sind von niemand daran gehindert worden. Manche haben einfach gebetet und manche haben einfach von der Sprache her das gar nicht verstanden. Und das ist dann das Fazit von diesem Fernsehspiel, dass dieser Richter erkennen muss, es waren tatsächlich schon die Klassengegensätze, die zum hohen Opfer in der armen Bevölkerung geführt haben, aber es sind die Klassen in den Köpfen. Und man muss die Klassen in den Köpfen überwinden. Das ist dann das Ergebnis. Und dran bleibt ihm nichts anderes. Er kann der White Star Line und ihre Eigentümergesellschaft, er kann denen nichts nachweisen, weil Mist, man hat sich an die Vorschriften gehalten und es gibt nicht den Beweis, dass man jemand gehindert hat. Im Gegenteil, die Leute haben sich nicht getraut. Und das ist dann die Konsequenz. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und das ist, finde ich, interessant, dass man 1984 dieses Dokumentarspiel in Deutschland gedreht hat.
Erlebt diese Titanic-Rezeption denn auch sowas wie Auf und Abs, Interessenphasen und Phasen, wo es nicht so spannend ist? Vor allem bis dann 1985 dann das Wrack gefunden wird.
Also die Titanic ist in den Medien tatsächlich omnipräsent, aber natürlich verstärkt zu Jahrestagen. Ich habe aus der Frankfurter Illustrierten von 1958, als der Film Die letzte Nacht der Titanic in die deutschen Kinos kommt, da heißt die Überschrift, warum immer wieder die Titanic? Also man versteht nicht, dass es passiert so viel und es sind da auch die Weltkriege passiert, warum beschäftigt es? Diesen Grund kann ich letzten Endes nicht klären. Die Titanic ist in den Köpfen immer omnipräsent und es erweckt für mich fast den Anschein, dass die Entdeckung des Wracks dann nochmal einen Schub gegeben hat, auch in Deutschland, wo das Ganze rezipiert ist, wo eigentlich einer, der eher als Tierforscher bekannt ist, Heinz Hielmann, dann eine Reportage auch über das Ganze gemacht hat. Dann durch den 97er Titanic-Film, den ich damals im Kino angeschaut habe und von den technischen Geschichten beeindruckt war, die Geschichte selber, naja, und das war dann für mich auch so in der Wahrnehmung, plötzlich waren die unterschiedlichsten Leute dann irgendwie an dem Fall Titanic interessiert. Und ich meine fast, dass seitdem ein gewisses Level ist, unter das man nicht mehr geht. Da sprechen die ganzen Ausstellungen. Und immer wieder, wenn man irgendeine Neuigkeit hat oder jetzt vor zwei, drei Jahren, wie dieses Tauchboot da umgekommen ist, das beschäftigt die Leute wieder. Sie ist einfach immer noch eine Meldung wert, weil es das Erste war. Es ist die erste große Technikkatastrophe. Die Costa Concordia, gut, da sind grundsätzlich weniger Leute umgekommen. Andere Schiffe waren Verluste durch Kriegszeiten. Das verschwindet alles wieder. Aber es muss anscheinend irgendein Thema einfach besetzt sein und dann bleibt es in einer Form latent immer präsent. Und da ist auch wieder ein Beispiel Marilyn Monroe, die junge Frau, die in jungen Jahren ungeklärt stirbt. Es gibt sehr viele Schauspielerinnen, die schlicht und ergreifend, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben oder Tabletten genommen haben, weil sie keine Rollen mehr gekriegt haben, zu Tode gekommen sind. Aber der Mythos der ewigen Jugend dieser attraktiven Frau ist halt jetzt auf eine Person festgelegt und dabei bleibt es auch und die erinnert man alle paar Jahre wieder. Und vor allen Dingen auch der ikonische Wiedererkennung, bei der Monroe ist es natürlich die blonde Frau mit den roten Lippen, bei der Titanic ist es eben dieses Schiff, das mit den Schiffsschrauben der Luft hängt, untergeht. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Interpretationen. Manche behaupten, es ist wie ein Fingerzeig Gottes, der die Menschheit warnt, an die Vermessenheit und so weiter, dass man das immer wieder interpretieren kann und dass offensichtlich diese Katastrophe auch immer wieder fasziniert. Also es ist eine latente Präsenz, die meiner Meinung nach durch den Titanic-Film stärker geworden ist. Aber die Jahrestage sind dann schon nochmal größer. Es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag was drüber ist, aber die Jahrestage sind dann schon nochmal Fixpunkte.
Zum Schluss, hast du eine Erklärung dafür, warum dieser 1997er Titanic-Film mit Kate Winslet und Leo DiCaprio so eingeschlagen ist? Der hat 11 Oscars gewonnen. Dieser dreistündige Film war der populärste, der bis jetzt als Realfilm in den deutschen Kinos lief. Und das war nicht nur in Deutschland so, der war weltweit ein Phänomen. Und der Film ist ja auch heute noch von vielen als ein Klassiker der Filmgeschichte angesehen. Warum hat er so einen Effekt gehabt?
Also ich denke mal im Vorfeld die unglaublichen Kosten, die man da eingesetzt hat, die Kulisse, die man gebaut hat. Also James Cameron hat ja kein Schiff benutzt, das es schon gab. Er wollte mit den neuen Möglichkeiten, mit der Computertechnologie und mit einer fast originalgroßen Kulisse relativ detailgetreu arbeiten. Also noch 1979 gab es einen britischen Titanic-Film, der übrigens schauspieltechnisch wesentlich besser ist. Den hat man auf der Queen Mary gedreht noch, ja. Helen Mirren übrigens in der Nebenrolle als Zimmermädchen auf der Titanic. Einmal diese Kosten, hey, das ist der teuerste Film aller Zeiten. Und weil er es geschafft hat, was man in vielen Titanic-Filmen gemacht hat, dass man fiktive Personen nimmt, in die sich die Zuschauer hineinversetzen können. Sowas hat bei Titanic extrem gut funktioniert, dass man also einen Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, dass man den für einen jungen Person genommen hat aus der Armschicht, der eben jemand aus der reichen Schicht begegnet, die Klassengegensätze, und dass man quasi die damalige Generation irgendwie einfangen konnte, sich mit diesem Paar zu identifizieren. Ich glaube, wenn er das Paar nicht so eingebaut hätte, das Fiktive, hätte es finanziell nochmal ein bisschen anders ausgeschaut. Aber dieses quasi einmal der spektakuläre, hey, der teuerste Film aller Zeiten, und dann, weil er es geschafft hat, mit einer Liebesgeschichte, die einfach eine Liebesgeschichte der 90er Jahre ist, das einzufangen. Ich muss zu meiner eigenen Rezeption gestehen, dass ich damals eben die Geschichte um die beiden eher ungut fand. Ich habe mir gedacht, warum hat man nicht irgendwie ältere Leute genommen, die das Ganze besser spielen hätten können. Aber ich habe den Film vor zwei Jahren nochmal gesehen, und da hab ich mich dann eher an meine eigene Jugend, an die 90er Jahre erinnert gefühlt, und da ist mir eingefallen, okay, es ist halt wirklich so ein 90er-Feeling, das er damals geschafft hat einzufangen, und damit hat er quasi einen Volltreffer gelandet.
Das ist ja auch so ein bisschen der Kontrast zwischen diesen beiden Filmen aus den 50ern, die du erwähnt hast. Dieser Titanic-Film von 1953, der ja auch schon so sehr melodramatisch sich auf ein Einzelschicksal fokussiert hat, während der 58er, der ja auch diese deutschen Nazi-Filmteile wieder recycelt hat, der war ja schon fast dokumentarisch. Klar ist der 97er-Film auch einigermaßen realistisch mit den neuen Erkenntnissen, die man damals hatte, aber der Fokus ist ja schon sehr auf dieser Liebesgeschichte, die halt zufälligerweise auf einem untergehenden Schiff stattfindet.
Richtig, und gut, dass du den 53er-Film noch erwähnst, da gibt es ja eine ähnliche Liebesgeschichte. Die ist auch von der 20th Century Fox gedreht worden, und damals spielt Andre Dalton eine junge, etwas verzogene Frau aus der ersten Klasse, die einen von Robert Wagner gespielten Sportler kennenlernt, und die ist sehr arrogant zu ihm, und er versucht halt dann ihr Herz zu erobern, und er schafft es auch. Aber das waren halt, diese Geschichte hat halt zum Beispiel nicht gefruchtet. Die Dramatik der Familie, das war eine fiktive Familie, das kam halt irgendwie nicht gut an. Und da gibt es eine nette Anekdote zu dem Film. Der Film hat auch tatsächlich nur ein Modell und dann hat auch Kulissen nachgebaut. Und jetzt war es so, dass diese Titanic-Filmkulissen für die Fox 1953 relativ teuer waren, also musste man sie quasi recyceln. In denselben Kulissen hat man dann den Film Blondinen bevorzugt gedreht. Und wenn man die Filme miteinander vergleicht, sieht man auf dem Promenadendeck einmal Marilyn Monroe und Jane Russell sich unterhalten, wie man einen Millionär kriegt. Und wenn man das dann mit dem Film vergleicht, das ist dieselbe Kulisse, teilweise dieselbe Statisten, wo die halt herlaufen, dann in Schwarz-Weiß, wo sich Ismir und Lightoller über Eisbergwarnungen unterhalten. Oder auch der Speisesaal, das ist die identische Kulisse. Das Modell ist das identische. Man hat nur von dem Titanic-Modell die vier Schornsteine runter und hat drei Schornsteine drauf gemacht, dass das Schiff ungefähr ausschauen sollte wie die Queen Mary. Aber diese Liebesgeschichte zwischen die Andre Dalton und Robert Wagner verkörpert haben, hat halt nicht so sehr den Zeitgeist getroffen. Sie stand auch nicht so im Zentrum. Das heißt, okay, hat halt nicht funktioniert. Man hat auch immer, wenn man so Filme dreht, ein Risiko bei dem Ganzen, ja. Wobei das Dokumentarische, da möchte ich wirklich noch ergänzen von dem von 1958, das Dokumentarische wird in der Literatur dem Film attestiert, und der ist auch nicht schlecht, aber er orientiert sich wiederum ganz stark an der Selbstdarstellung des britischen Offiziers Charles Lightoller, der dann, wie gesagt, die Hauptrolle spielt. Und viele Erlebnisse von Offizieren werden ihm in die Biografie reingeschrieben, und er ist die große, integere Person. Also dokumentarisch ist die Absicht, aber es ist doch mehr eine Hommage an diesen Offizier. Übrigens das auch noch, vielleicht um auch mal die Opfer zu würdigen. Opfer sind auch nicht nur die Toten, Opfer sind und bleiben auch die Überlebenden, die ein Leben lang mit Anfeindungen zu rechnen hatten. Also es war für einen überlebendes Besatzungsmitglied der Titanic für den Rest des Lebens schwer, überhaupt unter einer anderen Mannschaft Anerkennung zu finden, weil natürlich immer der Vorwurf war, was hast denn du falsch gemacht, dass das persönlich falsch gemacht, dass das Schiff gegen einen Eisberg gelaufen ist oder auch Passagiere, die überlebt haben, hat es geheißen, hey, von 3 Leuten sind 2 gestorben. Was hast denn du gemacht, dass du der eine warst, der überlebt hat? Was hast denn du den beiden anderen angetan? Und dieser Charles Lightoller war dann im Ersten Weltkrieg auf einem Torpedoboot, da konnte man ihn noch einsetzen. Und später, glaube ich, hat er sich als Geflügelzüchter versucht, verdingt zu machen. Aber wer auf der Titanic war, das hat einen meistens auch beruflich und seelisch, man blieb ein Opfer der Titanic bis zum Tod. Lightoller ist 52 gestorben.
Du hast da, glaube ich, auch so ein bisschen den Überblick, zumindest hoffe ich das. Gibt es aktuell irgendwelche Filmprojekte, die die Titanic verarbeiten, oder müssen wir eher damit rechnen, dass demnächst eher der Oceangate-Film rauskommt, wo die tödliche Tauchfahrt zur Titanic verarbeitet wird?
Ich kenne tatsächlich aktuell nur die immer wieder kommenden amerikanischen Dokumentationen über die Titanic, die teilweise auch eher bizarr sind. Zum Beispiel gibt es auch aktuelles Filmprojekt, wüsste ich definitiv im Moment keins. Und diese amerikanischen Dokumentationen über die Titanic sind teilweise auch schwierig. Es gibt auch eine 1,5-stündige Dokumentation über den Nazi-Titanic, wo man dann also wirklich zum Schluss meint, bilanzieren zu müssen, hätte Goebbels den Film doch ins Kino gebracht, hätte das vielleicht den Widerstandswillen der deutschen Bevölkerung stärken können und hätte dann vielleicht doch eine Auswirkung auf den Ausgang des Krieges gehabt. Nein, Unsinn, Stuss, das ist so eine typisch Ami-Mache. Und also es gibt verschiedene Dokumentationen über den Bau der Titanic, die man immer wieder neu macht, immer wieder mit Computeranimationen was macht, die eher ein Psychogramm über die amerikanische Seele ermöglichen. Aber ich kenne jetzt tatsächlich, ja, ich verfolge das immer, ich kenne jetzt tatsächlich kein aktuelles neues Filmprojekt, wo man sich irgendetwas herausgreift.